ich habe ja wirklich gedacht sozusagen zu dem Zeitpunkt, okay, also wenn dieser Weg nicht geht, dann endet das hier sozusagen. Und das war für mich sozusagen so nur diese Chance, mit, wenn ich mit ihm sozusagen Kontakt habe oder dieses Gespräch mit meiner Tante suche und mich auf diesen Weg begebe, dann kriege ich vielleicht Hoffnung. Weil du bist ja, oder ich kann nur von mir sprechen, ich hatte bis dahin keine Hoffnung mehr in meinem Leben. Und das war sozusagen, was soll mir jetzt denn noch Schlimmeres passieren? Außer das, was mir bisher passiert ist, und das war schon scheiße. Also noch beschissener kann es für mich nicht mehr kommen, sozusagen. Das war so wirklich mein Punkt. We'll be dancing with our hands in the air when our new dawn is rising. To the break of dawn. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Busenfreundin. Ich war vor kurzem zu Gast bei einer Veranstaltung der Riccardo Simonetti Initiative, auf der Menschen für ihr Engagement innerhalb der LGBT-Community ausgezeichnet wurden. Und dort durfte auch ich eine Auszeichnung entgegennehmen und ich bin schon sehr stolz, muss ich sagen. Und bei meiner Dankesrede, da habe ich nochmal betont, wie wichtig es ist, Geschichten zu erzählen innerhalb dieses Podcasts hier. Und dann kam John zu mir und hat gesagt, du, ich habe hier was und ich würde das gerne erzählen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen bei Busenfreundin, lieber John.
Hi.
John, du bist, das ist immer so ein bisschen, ich finde das immer so unangenehm, wenn man es direkt am Anfang sagt, aber wir sind ein LGBT-Podcast und das Thema ist es auch heute. Du bist transident, 31.
Jawohl.
Wurdest irgendwo in Deutschland geboren.
Genau, ja.
Und in Hogwarts. Und ich fand es sehr, sehr toll, als du zu mir kamst bei der Preisverleihung und hast so viele schöne Sachen gesagt. Und dann habe ich mir gedacht in dem Moment, ey, das müssen wir unbedingt erzählen. Und dann hast du jetzt heute den ganzen Weg auf dich genommen und bist nach Köln gekommen, um mit mir eine Folge aufzuzeichnen.
Genau.
Und das finde ich erstmal per se total toll. Erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin sehr aufgeregt, aber mir geht's gut.
Das
ich freue mich sehr.
Das vergeht wieder. Du strahlst, du bist hier eben reingekommen. Wir hatten wir haben ein bisschen gehasselt mit Ole, weil der Hassel ist gut, weil der hasst nämlich alle Leute, die immer neu hier reinkommen. Hat sich aber jetzt relativ schnell beruhigt. Und du magst auch Hunde, hast du gesagt, ne?
Extrem, ja.
Und du hast eben über dich selber gesagt, dass du auch ein bisschen Golden Retriever-Vibes hast.
Also ich glaube nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr, aber ich finde es immer. Und wenn ich so irgendwie an Tieren oder Hunden vorbeigehe, ich grüße die auch immer freundlich. Mhm. Also ich finde das auch super wichtig.
Das ist immer super, in ganzen Sätzen mit Tieren zu reden.
Ja, ja. Natürlich.
Ja. Ja. Aber schön.
Genau.
Ja, schön, dass du heute hier bist. Heute wollen wir deine Geschichte so ein bisschen mal erzählen, weil du hast viel erlebt, hast viele Sachen lustig wie auch traurige Sachen erlebt und ich finde das total spannend, dass du so ein bisschen den Kontakt zu mir gesucht hast und jetzt heute hier bist und auch bereit bist zu erzählen. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir so zu tun haben?
Ja, das kann ich machen. Also ich bin John, bin 31, ich komme vom Bodensee und ja, ich arbeite jetzt seit circa einem Jahr im Team von Riccardos Initiative im Social Media Bereich und ja, genau. Und mir macht es extrem viel Spaß. Es ist halt, ich finde halt auch so, gerade wenn man so ein bisschen öffentlicher, transident irgendwas macht, also ich habe halt auch nebenbei Vorträge an Schulen.
Ach, cool.
Und versuche da einfach auch so ein bisschen die LehrerInnen zu sensibilisieren oder auch den SchülerInnen irgendwie die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was halt aus einem werden kann. Also ich erzähle da auch immer sehr, sehr viel Persönliches und um denen einfach manchmal auch ein bisschen Hoffnung zu geben. Und genau, und wenn man das so ein bisschen macht, wird man ja manchmal auch so ein bisschen in die Aktivismus-Schiene reingedrückt, weil es ja, wenn man nicht, also ich kann nur von mir sagen, nicht so ein ganz entspanntes Arbeitsumfeld hat, dann ist das halt auf Dauer dann einfach sozusagen so ein bisschen schwierig, so aufgrund von, ja, Diskriminierungen oder dergleichen.
Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein. Was ich immer sehr spannend finde, ist, es gibt ja irgendwann so einen Moment in der Kindheit, wo einem bewusst wird, okay, irgendwie tick ich anders so. Also so blöd das jetzt klingt. Also man merkt irgendwie, das Umfeld, das reagiert anders auf einen oder man hat ein anderes Gefühl, was den eigenen Körper angeht. Wann war das bei dir?
Also ich glaube, ich war so 6, 7 und wir hatten bei uns im Kindergarten so eine geile Doppelschaukel, also wo du sozusagen so nebeneinander sitzen kannst und dann so hin und her schaukeln kannst.
Ah ja, genau. Oh, da habe ich mal andere Kinder zum Heulen gebracht, weil ich so hoch schaukeln wollte und die dann Schiss gekriegt haben. Okay, weiß ich, was du meinst.
Ja. Genau. Und ich saß da mit einem Mädchen sozusagen drinne und die fand ich richtig super. Und wie das halt so mit 5, 6, 7 ist, man hat ja dann so die erste Sandkastenfreundin oder den ersten Sandkastenfreund. Und bei mir war es dann so, dass ich dann halt sie gefragt habe, ob sie halt meine Freundin sein möchte. Und dann hat sie zu mir gesagt, also hat angefangen zu lachen und hat halt gesagt, du bist ein Mädchen. Und dann habe ich sie angeschaut und habe mir so gedacht, hä, und du bist dumm. Also ich habe das gar nicht, also ich habe mir das gar nicht verstanden so richtig. Und ich habe dann so zu ihr halt auch so gesagt, ja und? Also ich habe das Problem gar nicht verstanden. Und es ist mir auch ganz lange gar nicht bewusst gewesen, weil wir sind sozusagen, also der Kindergarten war in der Stadt. Und wir haben auf dem, ich komme aber direkt richtig vom Dorf, also meine Oma, da war nebenan im Bauernhof, also so richtig, richtiges Dorf halt, da kannte jeder jeden und so. Und ich durfte da, bis ich halt 8, 9, 10 war, immer oberkörperfrei auch durchs Dorf fahren mit dem Fahrrad, weil das war schon immer so, ich war immer mit Fußballspielen, immer im Bach mit meinen, mit all den Kindern, die da sozusagen mit im Dorf waren. Und dann irgendwann so mit 10, 11 hat halt auch meine Oma so gesagt, das geht jetzt nicht mehr, weil da geht jetzt eine andere Phase los. Und dann habe ich so meinen Cousin angeschaut und dachte mir so, ja, na klar, also Bart und der Rest. Und dann hat meine Oma so gesagt, nee, es läuft bei dir ein bisschen anders.
Du kriegst Brüste.
Ja.
Und okay. Hat dir das Angst gemacht?
Ja.
Okay.
Also das war dann auch so, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig. Mhm. Und das war aber auch so der Moment dann so mit 12, 13, wo ich dann auch schon wusste, okay, also da kommt nie ein Kind raus. Und ich werde auch nie ein Kind sozusagen in mir tragen. Das war schon so dieses, dann hatte ich ja noch nicht mal meine erste Regel sozusagen. Aber da wusste ich schon, okay, das geht hier gar nicht klar.
Manchmal finde ich das ganz interessant, wie andere Kinder damals gespielt haben. Hast du auch Barbie gespielt?
Nee.
Nee, weil das ist ja nicht, weil es Barbie ist, sondern einfach nur die Konstellation. Ich habe zum Beispiel auch immer dieses Mutter-Vater-Kind, diese Konstellation gespielt, weil ich dachte, das ist ja richtig. Ich habe nie eine lesbische Familie gespielt, weil das in meiner geistigen Darstellung, von meinem geistigen Auge gar nicht möglich war. So, und darum gab es für mich auch kein anderes Familienmodell als eben Mutter-Vater-Kind. Und es hieß auch Mutter-Vater-Kind-Spielen. Total wirr eigentlich, wenn ich mir das so wieder vor Augen führe. Aber was hast du denn gespielt?
Also zu dem Thema Barbie kann ich sagen, ich hatte eine, die hat circa so 3 Minuten gehalten. Danach war der Kopf im Dach und der Rest in der Erde. Okay. Also wir haben, und dann ist, glaube ich, auch so ein ferngesteuertes Auto drüber gefahren. Also wir haben sehr viele Sachen mitgemacht. Also ich bin tatsächlich so, also Klassiker Fußballspielen gegangen. Also okay. Bei uns war halt so ein Fußballplatz nebenan und da immer. Also draußen Robin Hood gespielt. Ich habe auch so eine leichte sozusagen Robin Hood DNA. Ich bin da, also mache das auch gerne sozusagen.
Mit Naturbursche.
Ja, nicht nur das, sondern auch sozusagen so für andere einzustehen und so. Und ja. Also das auch sehr viel. Genau, und aber immer so, immer draußen, immer, immer Fußball spielen. Und ich hatte auch mal eine Situation im Kindergarten, wo ich gezwungen wurde, also meine Mom wollte, dass ich weiblicher werde. Und dann hat sie mich zum Ballett geschickt. Oh, und das Gott. War eine Katastrophe für alle. Also wirklich eine und ich kann dir auch heute sagen, davon ist nichts hängen geblieben. Also man könnte es nicht vermuten.
War bei mir auch. Ich musste auch 1, 2 Stunden Ballett machen. Ich fand es zum Kotzen. Ja. Boah, auf keiner Ebene fand ich es jemals gut. Ich habe einfach nur gedacht, ich breche mir auf jeden Fall beide Füße. Ich finde den Lehrer doof, ich finde die anderen doof, ich finde diese komischen Rüschdinger da doof. Ich fand alles doof. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das mal ausprobieren sollte, aber. Und dann hast du es sofort aufgegeben mit dem Ballett.
Ich habe Terror gemacht zu Hause und auch im Kindergarten. Ich habe auch, die Erzieher haben dann immer gesagt, du musst drinnen mit dem Mädchen spielen und ich bin komplett so lange eskaliert, bis.
Ich bin so froh, dass das nicht mehr, dass dieses Mindset inzwischen ein anderes ist, ne? Dass man so gezwungen wurde, Dinge zu tun. Und wann war der Moment, also du hast eben schon angedeutet, dass deine Mutter oder deine Oma dir dann verboten hat, oberkörperfrei rumzulaufen, weil sich dann wahrscheinlich im Zuge der Pubertät auch Dinge entwickelt haben. Wie war das denn dann für dich? Also die Pubertät, die Periode kriegen, für dich als Junge, wie ist das denn dann? Das ist ja furchtbar dann gewesen.
Ja, also das war auch extrem, also das erste Mal Periode war übertrieben heftig sozusagen, weil ich bin dann auch also aus der Schule abgeholt worden, weil ich halt richtig, richtig Schmerzen hatte auch. Und meine Mama meinte dann nur zu mir so, leider sehr unempathisch, so von wegen, das passiert jetzt öfter und da musst du dich jetzt halt einfach, das ist jetzt einfach dein Ding. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist nicht mein Ding. Also ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht. Und das war auch so, ja, wie es halt so ist, ne? Wenn man die erste Periode hat, da geht es ja relativ zeitnah dann zum Frauenarzt. Und das war das horrorreichste Erlebnis, was ich glaube, also ich glaube, das geht ja vielen weiblichen Personen so, aber es war wirklich so, wo ich mir dachte, das geht einfach nicht. Das geht nicht klar. Und ich habe
Der Besuch an sich meinst du jetzt?
Alles, an dem, okay. Also da reinzugehen und den Rest und auch so, ich habe zwar dann auch so diese Spritzen gegen Gebärmutterhalskrebs noch bekommen und sowas, aber ich habe mir gedacht, nee, also das ist es nicht sozusagen. Und das war schon extrem schwierig, weil ich halt einfach immer schon festgestellt habe, da ist was mit mir.
Hattest du die Möglichkeit, der Ärztin irgendwas zu sagen, dass du dich nicht als Frau fühlst, in Anführungszeichen jetzt? Oder war das für dich einfach überhaupt noch nicht aussprechbar?
Nee, es war nicht aussprechbar. Und das Ding ist, also ich sag mal so, bis der Drops gelutscht war jetzt im Endeffekt, war es ja so, dass es vollkommen okay für meine Mutter war. Es war immer okay, dass ich so burschikos war, so hieß das früher. Das waren also noch andere Zeiten sozusagen, genau. Und da war das immer, sie hat auch so ein bisschen sich, was heißt damit, profiliert, aber sie hat halt immer gesagt, ja, ich habe ein burschikoses Mädchen und das ist halt so, aber ich habe mir zum Beispiel auch mit 11 durfte ich alleine zum Friseur gehen und da habe ich mir einfach die Haare abgeschnitten. Also ich hatte immer Haare bis zum Arsch, das klappt man heute gar nicht.
Ich hätte es never ever gedacht jetzt bei dir.
Mit fetter Hello Kitty-Schlange, glaub mir. Okay. Hätte richtig gekickt. Und genau, und dann habe ich sie mir halt sozusagen richtig kurz geschnitten und das war so ein richtiges Freiheitsgefühl und ich habe so Ärger dafür bekommen, also so richtig Ärger, weil das war halt so mit 11, 12 und da hat man mich noch sehr oft so mit anderen Familienmitgliedern sozusagen verwechselt. Und für mich war das mega, aber ja, meine Mom fand das halt nicht so gut. Und dann musste ich sie mir halt wieder lang wachsen lassen. Und das war dann auch so, ja, diese ganze Kombination sozusagen war dann einfach extrem schwierig.
Und wie ging es weiter? Also dann fing das an, dass ihr wahrscheinlich viel öfter Diskussionen mal hattet.
Nee, das nicht.
Also, oder
wie geht's? Also das Ding ist halt, also ich kann nur sozusagen von mir sagen, dass das Verhältnis zu meiner Mom damals schon schwierig war und also heute auch schwierig ist oder halt gar keins mehr ist.
Unabhängig jetzt auch von deiner E-Trans-Identität?
Ja, ja, also genau, also da ist einfach, sage ich mal so, sie hat eine andere Einstellung zum Mutterdasein, wie man es vielleicht haben sollte. Das ist jetzt erstmal so sozusagen zu erwähnen. Dadurch, dass ich halt nie so sein durfte, wie ich bin, und ich denke, das geht vielen Kindern so, egal ob jetzt transident oder in anderen queeren sozusagen Bereichen, ich habe das sehr viel mit mir ausgemacht. Also ich habe sehr viel gedacht, ich bin nicht normal, ich bin nicht okay, irgendwas stimmt nicht mit mir und so. Und ich habe mich zum Beispiel auch mit 11 das erste Mal rasiert im Gesicht. Und das hat meine Mom auch mitgekriegt und ich habe auch super krass Ärger dafür bekommen. Aber es war halt, es wurde halt immer so abgetan, so lächerlich abgetan. Und ich habe aber dann so mit 13, 14 festgestellt, wo dann alle so einen Freund hatten, dass das gar nicht mein Ding ist. Also das war ganz, da dachte mir, nee, die Scheiße habe ich auch gar keinen Bock.
Aber war das denn so, dass, also bei meinen Eltern war es zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, dass ich mir mein Gesicht voll Rasierschaum gemacht habe, als mein Vater vorm Spiegel stand und sich rasiert hat. Ich habe das einfach mitgemacht. Das war für meine Eltern kein Problem. So. Die haben die wahrscheinlich auch nicht ernst genommen. Aber wurde das so grundlegend irgendwie unterdrückt an einigen Stellen von deiner Mutter, dass du das nicht machen solltest? Du hast gerade gesagt, dass du Ärger dafür bekommen hast, als du dich rasiert hast.
Ja, ja, also bei mir schon, weil ich habe auch so zum Beispiel Klamotten von meinem Bruder angezogen und so. Und ich habe auch so, ich weiß nicht, ob es die Klassiker sind, aber zum Beispiel aus dem Haus rausgehen und die Sachen verstecken und dann gehst du halt sozusagen,
echt?
Ja, ja, genau, also.
Ich dachte, das gibt es nur in Filmen.
Nee, nee, das ist real life, ja. Okay. Genau, und dann habe ich halt, also wir haben in einer Wohnung gewohnt, sozusagen, wo ein Hausflur war. Und da unter der Treppe war immer sozusagen so ein Regal von unseren Nachbarn. Und da habe ich halt die coolste Hose sozusagen, die ich hatte, so eine Baggy, habe ich dann halt dahinter versteckt. Dann bin ich raus, habe mich umgezogen und bin dann ganz schnell losgerannt, weil meine Mom auch immer gucken konnte vom Fenster aus, sozusagen, wie ich zur Schule gehe. Und einmal hat sie mich erwischt und dann habe ich es halt einfach im Schuppen gemacht. Also dann, ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren, das heißt, ich bin in den Schuppen rübergelaufen, habe mich da fix umgezogen, auch im Winter, und bin dann also auf dem Fahrrad los.
So umgezogen, dass du
die weiblichen Klamotten, genau, weg. Also ich hatte so auch immer so ein Klassiker an Anfang der 2000er mit so einem T-Shirt und so einem Top drüber und so eine Scheiße. Also Mode hier. Oh Gott. Genau, und das dann halt weg und cooles T-Shirt sozusagen, ein bisschen lockerer halt einfach, damit ein bisschen was kaschiert wird und dann halt genau die coole Baggy an und ab geht's in die Schule, ja.
Okay, krass.
Und dann bin ich auch immer eher nach Hause gekommen, das heißt, ich konnte mich halt auch immer umziehen, außer es war irgendwas.
Aber wie krass muss der Druck gewesen sein, dass du dein Äußeres irgendwie anpassen oder verändern musstest in öffentlichen Räumen? Wie groß war das Gefühl, ich muss irgendwas ändern, anders sein.
Also das Gefühl war gefühlt immer ständig präsent und es war auch immer so, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und bei mir war aber irgendwie der Punkt, also mein größtes Glück, glaube ich, in der ganzen Sache, in der ganzen Kindheit und oder vor allem Jugend dann mit 11, 12, war mein damaliger Sportlehrer, der mich zum Handball gebracht hat. Und ich glaube, das und er hat mir gefühlt das Leben gerettet, weil das war, also ich habe nie viel über die Sachen, die mich beschäftigt haben, auch mit Freunden gesprochen oder das kaum in Worte fassen können oder da auch nicht so richtig angenommen, von denen angenommen wurden. Aber ich habe so, Handball hat mir immer zugehört. Also oh. Handball war so wie mein bester Freund. Also ich bin zum Sport gegangen, konnte meine Energie rauslassen. Ich war immer gut und das hat mir halt Anerkennung gebracht. Ich war immer gut. Mhm. Und das war halt so dieser Ausgleich. Also das war auch der Punkt, sage ich mal so, schulisch war es jetzt auch nicht, weil da war auch viel los im Kopf. Und das war aber der Punkt, wo meine Mom sehr stolz auf mich war. Also habe ich mich da auch sehr rein investiert, wie man halt als Kind ist. Wenn man Liebe sucht sozusagen, dann geht man ja dahin, wo man sie kriegt. Und zwar bei mir durch den Sport. Und das hat mir so immer auch so durch diese ganze unwohle Jugend und Pubertät auch extrem geholfen, da zum Sport zu gehen. Obwohl ich mich ja mit anderen Mädels umziehen musste sozusagen. Aber ich habe das irgendwie immer so ein bisschen ausgeblendet und auch immer nicht so geguckt, also versucht, an mir runterzugucken sozusagen, weil ich das immer alles ganz komisch fand. Und
das höre ich übrigens ganz oft von transidenten Menschen, dass die fast ein Ekelgefühl empfinden, wenn sie an sich runtergucken. Hast du das auch?
Ja, also gerade so mit meiner Oberweite, das habe ich halt gar nicht verstanden. Also ich habe mir halt so gedacht, also warum? Also das passt halt nicht so an meinen Körper. Und das war auch so, ich hatte da auch sehr krasse, also Gewichtsprobleme, also in den ich bin eher sozusagen Typ Übergewicht gewesen, aber das war halt wirklich so, dass ich dachte, dass es damit weggeht, so diese Kombination ganz normal.
Hast du denn gute Freundschaften gehabt, solide Freundschaften oder hast du auch Diskriminierungserfahrungen machen müssen?
Ja, schon. Also so die ganze Schulzeit immer so ein bisschen, weil ich war halt, das ist halt, ich sage immer so in den Vorträgen, stell dir vor, du gehst in H&M und das Einzige, was du dort kaufen kannst, ist ein ganz, ganz hässliches Kostüm. Und du gehst da rein und du musst es aber anziehen. Und dann gehst du aus dem H&M wieder raus und das Ding ist aber, du bist die einzige Person, die das Kostüm sieht und denkt, alle gucken dich an. Mhm. Und das ist halt so, das ist so ein ganz, ich kann das Gefühl nicht ganz beschreiben.
So ein Spotlight, aber das ist, was du auf dir hast.
Ja, aber irgendwie auch nicht. Also das ist auch so ein bisschen wie bei Harry Potter dieser Tarnumhang, so nach dem Motto, dass du halt denkst so, aber nicht, dich sieht niemand, sondern dich sehen alle. Mhm. Und das war auch immer so ein großen Gruppen, ich habe mich immer unwohl gefühlt und ich glaube, ich war auch immer entweder drüber oder drunter sozusagen und das war ja immer komisch, auch so mit 13, 14, sage ich mal so, da spaltet sich ja manchmal auch dann so ein bisschen auf, so die Jungs machen mehr was mit den Jungs, die Mädels so ein bisschen mit den Mädels und ich stand irgendwie dazwischen, weil zu den Mädels habe ich da nicht gepasst und die wollten mich auch nicht, aber die Jungs ja auch irgendwie nicht, weil die machen jetzt so Jungskram und das war halt so, ja, komisch sozusagen und das ja und ja.
Aber auch dieses Gefühl, nicht reinzupassen, das hat sich das verstärkt dann mit der Zeit?
Also gerade dann so mit 14, 15 habe ich dann festgestellt, ich glaube, ich stehe auf Frauen und da hatte ich dann auch so die ersten heftigen Crushes sozusagen, die Klassiker.
Lehrerin?
Nee, bei mir war es.
Schade.
Bei mir, also die Sportlehrerin war es bei mir. Aber das war halt.
Die sind auch hoch gehandelt, die Sportlehrerin immer.
War es bei dir auch so?
Ja,
oder?
Nee, die Sportlehrer nicht. Wir hatten nur Sportlehrer, aber bei mir war es Englisch. Also die coolen, Fächer. Ich habe noch nie jemanden mitbekommen, der auf seine Mathelehrerin oder seine Lateinlehrerin stand oder Rallye-Lehrerin tatsächlich. Ja. Naja, Sport.
Okay. Genau, und da aber auch dann auch so sozusagen so Freundinnen von mir. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas ist hier ganz, ganz komisch.
Aber dann, das ist ja das eine, ne? Wenn du merkst, okay, ich stehe aufs gleiche Geschlecht, ist das ja nochmal separiert von der Thematik Transidentität. Ich finde, beide Sachen in Kombi sind echt schwierig für jemanden zu verarbeiten. Also ich bin ja schon überfordert gewesen mit dem Thema, ich stehe auf Frauen. Als weiblich gelesene Person, wenn ich jetzt noch zusätzlich das Thema gehabt hätte, ich bin transident, was für ein Brainfuck muss das sein, oder? Oder war das irgendwie nie ein Thema, weil du wusstest, ich bin ein Mann, Punkt. So,
naja,
ich bin nur irgendwie, vielleicht sehe ich noch nicht so aus.
Nee, also ich,
Zeitpunkt.
Nee, mit 14, 15 dachte ich dann so, okay, also scheiße gelaufen. Also ich dachte dann wirklich, also um das jetzt mal so sagen.
Um es einfach abzukürzen.
Ja. Also ich dachte dann wirklich einfach so, okay, gut, schade, das wird halt in diesem Leben jetzt nichts mehr mit dem Körper, den du wolltest.
Ja.
Und dann ist es halt jetzt so, weil ich sag mal, wo ich 14 war, das war, ich bin 92 geboren. Also da war jetzt noch nicht so viel mit Transident und so und dass das so bekannt war generell. Ey,
da gab es auch sowas, so Begrifflichkeiten wie Non-Binarität und so ein Kram und Pansexualität gab es ja alles nicht. Mhm. Da haben diese armen Menschen, die nicht wussten, was mit ihnen ist. Oder darum sind Labels ja eigentlich auch echt wichtig noch, finde ich.
Ja, ich finde es auch wichtig. Also gerade, wenn es für jemanden wichtig ist. Ich finde es voll okay, wenn man das macht.
Ja.
Aber es ist halt, genau, für mich war dann so mit 14, 15, also ich war da auch schon sehr leicht hart depressiv. Aber ich dachte mir dann so, okay, gut, wir gucken uns das jetzt mal bis 18 an.
Ja.
Und dann schauen wir mal sozusagen weiter, wie die ganze Sache hier ausgeht. Aber da war dann so für mich der Punkt, okay, ich bin halt einfach, ja, also ich hatte damals schon ein bisschen das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein, aber für mich gab es halt die Option, nicht das zu ändern, sondern für mich war dann halt so, weil ich das auch nicht kannte, wie du halt sagst, ich kenne das ja nicht, also geht das nicht.
Sagst du das über dich, dass du im falschen Körper geboren bist? Weil ganz viele transidente Menschen sagen, ich bin mit den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren.
Also ich glaube, wenn das jemand so sagen möchte mit den Geschlechtsern, ist das vollkommen in Ordnung. Für mich ist es halt wirklich so gefühlt so ein bisschen der falsche Körper einfach.
Fühlt sich eher so nach
an. Oder hat sich halt angefühlt eine Zeit lang sozusagen, weil ich sag mal so, durch Testo und teilweise Operationen ist es ja dann auch wieder ganz anders. Da kann man ja ein paar Sachen sozusagen beheben. Aber es war schon so eine Zeit lang, wo ich manchmal das Gefühl hatte, ich muss mir so wie die Haut abreißen. Also so, das ist wirklich nicht mein, das gehört mir irgendwie nicht, das gehört nicht zu mir. Mhm. Und das war sozusagen, das Gefühl hatte ich ganz lange, aber ich hatte dann erstmal sozusagen diesen Punkt, okay, ich stehe hier auf Frauen und ich glaube, das ist nicht so eine gute Sache. Und das war sozusagen, da hatte ich dann, also den Rest habe ich so abgehakt mit, scheiße gelaufen, kann man jetzt nichts machen. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, was wir damit machen. Und das war halt dann auch so ein bisschen, wo ich dachte, okay, krass, wie wird denn das jetzt?
Wie war das Coming Out? Also wie hast du es deinem Umfeld gesagt und wie war das innere Coming Out?
Also ich habe das mal bei Freunden angesprochen, aber da wurde sich dann auch so sehr schnell über mich lustig gemacht sozusagen. Und das war dann auch nicht so, also nicht so gut. Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich halt auch noch Handball gespielt und das war halt wirklich so mit 16 ging das dann rum sozusagen, dass ich halt auf Frauen stehe und ich habe mich dann einfach auch in der Mannschaft nicht mehr wohl gefühlt und habe dann auch eine Zeit lang erstmal aufgehört mit Handball, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Und Klassiker, ich bin dann zum Fußball gegangen.
Ja, du bist das. Ja.
Und dann habe ich, also dann hatte ich halt auch.
Wobei ich Handball eigentlich auch schon sehr queer finde.
Mittlerweile, ja. Ja. Aber das ist so das verdeckte Queer.
Ah.
Das ist so, das, ich kenne dich, ich weiß es, aber es ist.
Rollerhockey soll die lesbische Sportart sein, habe ich mir letztens sagen lassen. Also Hockey auf Rollschuhen.
Ah, okay.
Mhm. Okay, und dann bist du zum Fußball gegangen.
Ja, genau. Und dann habe ich aber auch kurz festgestellt, okay, irgendwie auch nicht so. Sozusagen, das war mir dann zu crazy irgendwie. Mm. Genau, und dann bin ich aber sozusagen in eine Frauenmannschaft gewechselt, also mit 16 dann. Und das ist ja schon relativ früh, weil mit 16 bist du ja gerade so spielberechtigt für die Frauen oder halt für die Männer, je nachdem. Und da ist ja aber schon immer so vom Körper her nochmal ein ganz anderer Leistungsspruch zu 18, 19, 20. Aber ich bin dann in eine Mannschaft gekommen, denen ich bis heute für sehr, sehr viele Sachen dankbar bin. Und das ist wirklich so, das ist eine ganze Zeit lang auch Familie gewesen. Und das hat mir, glaube ich, auch.
Der Fußball war dann, der Handball war deine Familie.
Ja, also die Mannschaft vor allem, weil die wirklich, es war so eine, in so einem Dorf einfach eine Mannschaft. Und da, also wir haben halt alles zusammen gemacht, also jede Party mitgenommen, also gefühlt und dann halt auch, also das war wirklich eine sehr, sehr krasse, crazy coole Zeit. Aber das war halt so ein krasser Zusammenhalt, den kannte ich von davor nicht von Freunden und auch nicht von meiner Familie. Mhm. Und da war auch so dieses Lesbischsein vollkommen okay. Und die haben, also das sind so viele coole Sachen auch gewesen, weil ich sag mal so, mit 16, 17, 18, wo ich mich dann bei meiner Familie geoutet habe, war es auch richtig übel bei meiner Mom. Also die hat das gar nicht gut aufgenommen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin.
Inwiefern?
Naja, sie hat dann so Sachen gesagt, dass es nicht normal ist. Und ich durfte dann auch meine Freundin nicht mehr sehen. Und paradoxerweise hatte sie zu dem Zeitpunkt eine Arbeitskollegin, bei der sie es okay fand.
Aber was? So, echt? Aber beim eigenen Kind, weil es einem näher steht, ist es dann nicht okay?
Dann war es nicht mehr okay. Ja, was können die anderen denken? Ist ja immer noch der Klassiker.
Das war auch O-Ton?
Ja, ja, so extrem, ja. Und ich durfte halt nirgendwo, also meine Partnerin mit hinbringen. Das hat sich so weit gezogen, bis ich dann mit 22, also sozusagen sehr weit weggezogen bin. Und bis dahin sollte, also wenn möglich, ich immer alleine irgendwo auftauchen. Mit 18, 19, wo ich dann von zu Hause ausgezogen bin, sozusagen mit meiner damaligen Partnerin zusammen, hieß es halt immer, ja, es wäre gut, wenn du alleine kommst. So nach dem Motto, damit ja niemand im Dorf, bei meiner Oma oder irgendwie Familienmitglieder jetzt darüber reden können.
Boah, was, also das ist ja, ich meine, klar, das Verhältnis zu deiner Mutter war jetzt sowieso vorher auch schon nicht das Beste, aber was hat das denn nochmal dann mit eurer Beziehung gemacht?
Naja, du fühlst dich ja, also ich habe mich ja eh schon als Kind immer scheiße gefühlt. Schon
abgelehnt.
Immer, ja, also ich habe schon sehr, oder ich arbeite auch immer noch daran, ich habe immer dieses Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug. Ja. Also ich glaube, das kennen so viele, genau. Ich kenn das. Und das hat halt alles sozusagen beeinflusst in jeden möglichen Beziehungen, auch in Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben sozusagen, weil ich immer dachte, ich muss mehr leisten, ich muss mehr machen und ich muss immer mehr bringen als der Rest. Ja. Und das war halt auch immer.
Damit ich für das akzeptiert werde.
Richtig.
Für das akzeptiert werde, was ich bin. Mhm. Im Grunde, ja.
Genau, und das war halt auch so. Es hat halt einfach noch mehr einen Vertrauensbruch gehabt. Also ich habe dann so schon nicht viel erzählt und dann auch halt noch mal weniger sozusagen. Ja.
Und nach deinem Coming Out, so mit 18, 19 hast du gesagt, wie bis zu dem Zeitpunkt bist du ausgezogen, bis mit 22, wie war das?
Also ich bin schon mit 18 sozusagen in eine größere Stadt gezogen oder mit 19. Mhm. Und dann halt sozusagen mit 21 dann so 600 Kilometer weit weg, weil ich ich habe mich so mit 16, 17 geoutet als lesbisch und dann so mit 18, 19 habe ich aber dann festgestellt, da ist irgendwas. Und irgendwie, also Da ist irgendwas sozusagen. Und dann ging das ja los mit die L-Word und auch der Klassiker und so. Und dann habe ich so festgestellt, okay, da gab es halt diesen Max und ich dachte mir so, irgendwie ist das was, wo ich mich drin sehe. Und gerade wo ich dann das erste Mal diese Mastek-Narben gesehen habe, sozusagen, dass man sich die Brust entnehmen lassen kann, dachte ich mir,
Für all diejenigen, die das nicht kennen, The L-Word ist eine, ich glaube, die erste lesbische Serie aus den USA weltweit gewesen. Und Max Sweeney war eine transidente Rolle. Mhm. Ich habe das erste Mal von Transidentität auch, glaube ich, im Rahmen dieser Serie erfahren. Also erfahren nicht, aber wirklich so die Geschichte miterlebt, die da erzählt wurde. Und wie war das dann, als du das so gesehen hast? Zeigt auch nochmal an dieser Stelle, wie wichtig auch Serien sind, um seine Lebensrealität auch zu sehen. Wie war das dann für dich? Hat das irgendwas in dir ausgelöst? Hat das irgendeinen Schalter umgelegt?
Also es hat den Schalter umgelegt, gerade auch Shane ist ja auch so eine sehr, sehr umtriebige
Rolle gewesen. Ja, Lesbe gewesen. Oder ist sie immer noch tatsächlich? Ja. Ja.
Genau, aber sie ist ja damals schon sehr androgyn.
Also, ja, stimmt.
Genau, und ich glaube zu wissen, dass sie in der Serie, ich weiß nicht, ob sie auch mal den Bein da getragen hat, aber darauf bin ich dann gekommen und da, also ich habe da noch so mehrere Sachen gesehen und da dachte ich dann, okay, also ich kann mir das jetzt sozusagen abbinden und dann sieht das gar nicht mehr so krass aus. Das habe ich auch bei Max gesehen, der hat es ja auch gemacht. Ja. Genau, und dann habe ich mich halt so ein bisschen darüber belesen, weil ich dann gesagt habe, okay, irgendwas gibt es da und dann mit 18 habe ich das erste Mal mir einen Binder gekauft und da, den habe ich dann getragen und dachte mir, das ist genau mein Ding, das sieht gut aus, das drückt sozusagen die Brust ab und das fühlt sich mega an. Und den habe ich dann auch wirklich leider zu viel, also man muss da auch echt aufpassen, zu viel getragen sozusagen. Aber das war wirklich ein gutes Gefühl einfach. Ja. Und
ich habe gerade in meinem Freundeskreis auch eine Freundin, die sich auch, die eine Mastektomie hinter sich hat. Und es ist so schön zu sehen, wie gut ihr das tut. Mhm. Also wie gut, also sie ist auch, das Pronomen ist auch noch okay. Ich glaube, irgendwann wird sich's ändern. Aber ich sehe das und denke mir so, ich freue mich so sehr für sie, dass das jetzt so Realität geworden ist. Weil sie sagte irgendwann mal, ich wünsche mir nichts mehr, als ein Hemd zu tragen und eine Fliege dazu. Und ich möchte eine glatte Brust haben. Mhm. Und ich denke mir so, das kann man sich Das kann ich mir, ich kann mich gar nicht in diese, in dieses Gefühl reinversetzen, wie, wie stark das sein muss. Und ich freue mich da einfach so sehr, wenn ich sehe, wie happy die jetzt gerade ist dadurch. Ist natürlich auch mit viel Schmerz verbunden. Wie war das denn bei dir, die Mastektomie? Und wie kam es dahin, dass du dann diese Entscheidung getroffen hast? Weil diesen Weg dorthin, den habe ich auch miterlebt jetzt durch diese Freundin, der ist auch nicht einfach. Nee. Zu sagen, ich unterziehe mich jetzt dieser Operation. Wie war das bei dir?
Bei mir war es ja sozusagen, also vor der Mastek war bei mir aber schon dieser Punkt klar, also dass ich transident bin. Also ich habe nicht sozusagen die Mastek gemacht und dachte dann, es geht weiter, sondern bei mir war wirklich sozusagen, ich bin dann weggezogen und habe dann in die Nähe von meiner Tante und von meinem Onkel. Und da war dann so ein Punkt, wo sie dann irgendwann sich mit mir, also sie hat ein Pferd und sie hat mich auf das Pferd gesetzt und hat gesagt, du kannst jetzt hier nicht weg, jetzt reden wir.
Und deine Tante?
Ja, und dann hat sie halt gesagt, also irgendwas ist doch da.
Die Tante ist die Schwester von deiner Mutter?
Nee, also so Patentante sozusagen. Das sind Patentante, Patenonkel.
Nicht verwandt?
Nee, nee.
Okay.
Aber die sind schon immer da gewesen irgendwie. Ja. Und genau, und ja, und sie hat dann, weiß nicht, sie hat das halt einfach, wir haben darüber nie gesprochen. Also sie wusste zwar, dass ich auf Frauen stehe, aber über das Thema haben wir nie gesprochen. Und sie hat halt gesagt, sie hatte immer das Gefühl schon beim Handball, sagt sie, weil du, sagt, also sie sagt, ohne das Böse zu meinen, du bist einfach anders gewesen. Und naja, und dann.
Aber das einfach anzusprechen ist ja schon eigentlich gar nicht so verkehrt, dass man es auch benennt und drüber redet und dir die Möglichkeit gibt, auch einfach mal deine Gedanken dazu zu äußern, ne?
Ja, natürlich, aber wenn du halt aus so einem Haushalt kommst, wo halt alles, was nicht der Norm entspricht, nicht okay ist und dann halt sozusagen auch wegfließt, im wahrsten Sinne des Wortes von zu Hause, dann ist es ja nicht, wo du jetzt sagst, geil, da ist ein Erwachsener, mit dem spreche ich jetzt darüber.
Auch ein Punkt, ist ein Punkt,
Und deswegen, ja gut, aber ich kam ja von diesem Pferd nicht runter. Also, was soll ich machen, ne?
Komm mal von deinem hohen Ross runter. Nein, komm nicht runter.
Okay. Genau so, ja. Und ich habe dann noch gewunken wie die Queen. Nein, aber das war dann.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, naja, da ist irgendwas, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich kann leider gar nicht mehr genau sagen, wie der Dings war, sozusagen der Wortlaut. Mhm. Aber das war dann so wirklich, dass wir das, dass sie das angesprochen hat. Und ja, und dann habe ich halt zu ihr gesagt, ich glaube, da ist irgendwas. Und sagt sie, sie kennt da jemanden und sie würde mich gerne mit dem auch sozusagen so ein bisschen, verknüpfen, sozusagen. Und dadurch habe ich dann festgestellt, dass dann habe ich den ersten Transmann kennengelernt und da dachte ich dann, okay,
that's okay. It. Okay, wer war das, mit dem sie dich verknüpft hat?
Boah, ich kenne seinen Namen nicht mehr, also das ist mir leider, aber das war sozusagen einer aus dem Dorf sozusagen und der hat halt auch, glaube ich, also dadurch auch Aufklärungsarbeit geleistet und genau und den.
Boah, das finde ich aber cool. Mhm. Das ist aber eine coole Nummer gewesen. Sie hätte auch einfach nichts sagen können oder sie hätte das auch abwertend sehen können, aber dann hat sie dir quasi jemanden quasi zur Seite gestellt, mehr oder weniger, der auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie du, oder?
Ja, also ich glaube sozusagen, also bei ihm war es familiär ein bisschen besser, aber ich bin halt so, also wie soll ich sagen, ich bin manchmal eine kleine Spirimaus und ich denke halt so, im Leben passieren schon so ein paar Sachen, wenn du dich dann auf diesen Weg begibst. Ja. Und das war für mich wirklich, ich habe ja wirklich gedacht sozusagen zu dem Zeitpunkt, okay, also wenn dieser Weg nicht geht, dann endet das hier sozusagen. Und das war für mich sozusagen so nur diese Chance, wenn ich mit ihm sozusagen Kontakt habe oder dieses Gespräch mit meiner Tante suche und mich auf diesen Weg begebe, dann kriege ich vielleicht Hoffnung. Weil du bist ja, oder ich kann nur von mir sprechen, ich hatte bis dahin keine Hoffnung mehr in meinem Leben. Und das war sozusagen, was soll mir jetzt denn noch Schlimmeres passieren? Außer das, was mir bisher passiert ist, und das war schon scheiße. Also noch beschissener kann es für mich nicht mehr kommen, sozusagen. Das war so wirklich mein Punkt. So, beschissener geht's nicht mehr. Also mache ich das jetzt und wenn das nicht funktioniert, dann beende ich das hier an der Stelle und fange vielleicht irgendwo sozusagen nochmal an, als Kind, so nach dem Motto. Und das war so, er hat dann, also wir haben uns nur einmal getroffen, aber ich habe dann so zu meiner Tante gesagt, okay, ich glaube, genau in die Richtung geht's. Und dann hat sie mir halt einen Psychiater empfohlen, zu dem ich dann auch gegangen bin und habe dann auch gleichzeitig einen Psychologen empfohlen bekommen, bei dem ich auch relativ zeitnah damals noch einen Termin, das war 2014, 15, bekommen habe. Und dann ging sozusagen die Sache sehr schnell los.
Die also Reise.
Die Reise richtig los, ja. Dann habe ich auch relativ zeitnah auch einen Termin beim Endokrinologen bekommen. Das ist der Hormonarzt. Mhm. Genau, und der hat auch, also der kam rein, hat gesagt, okay, und ist sozusagen wieder gefühlt wieder rausgegangen. Und dann habe ich auch relativ zeitnah meine Indikation bekommen. Das ist so ein Schreiben, was du bekommst, um zur Krankenkasse zu gehen, um die Hormontherapie auch sozusagen zu beantragen.
Und macht einem das Angst, wenn man mit so viel Bürokratie konfrontiert wird, weil es ja eigentlich um eine Sache geht, die einem sehr, die sehr persönlich ist. Und dann entscheiden irgendwelche Behörden darüber, ob ich jetzt eine Behandlung kriege oder nicht. Ist das nicht komisch?
Also das war noch nicht so komisch, weil ich finde es noch viel schlimmer bei diesen Gutachten.
Ja,
wenn
ja, genau.
Du dann, das ist noch viel schlimmer. Okay. Also wenn du dann sozusagen zu zwei so GutachterInnen gehst und dann halt sozusagen denen, also wie Jan Böhmermann das mal wirklich aufgefasst hat, das kann ich auch an der Stelle sagen, es ist vielleicht nicht bei allen so, aber bei mir war es auch so. Ich musste auch sehr, sehr intime Fragen über meine Sexualität stellen, die ich bis heute nicht verstehe und ich auch da richtig mit meinem damaligen Psychiater richtig angeeckt bin. Also ich habe ihn auch gefragt, was die Scheiße soll.
Ja.
Und daraufhin hat er mich mit dem Gutachten warten lassen. Aber da kann ich auch an alle sagen, wenn ihr auf euer Gutachten wartet, ihr könnt zum Gericht gehen und sagen, ihr habt es noch nicht, dann machen die Druck und die müssen das machen. Also an alle, die warten sozusagen, das ist wirklich, ihr könnt da Druck machen. Die
ich hoffe auch, dass es im Zuge des Selbstbestimmungsgesetzes ein Ende hat. Weil ja, das sind, was ich da teilweise auch schon von transidenten Menschen gehört habe, was da für Fragen aufkommen, wie oft man bei der Selbstbefriedigung an Tiere gedacht hat, das ist pervers. Mhm. Das ist, kann man kaum in Worte fassen, dass das Gegenstand des Fragenkatalogs ist. Dass ja, das Leute, das habe ich letztens mit Sven Lehmann tatsächlich besprochen, mit dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung. Und dann haben wir auch festgestellt, dass das dass das ein To-Do ist, dieser Leute, die da arbeiten, diese Fragen abzuhaken und zu stellen. Und dann dachten wir auch, das kann doch nicht sein.
Also es ist zum Glück nicht bei allen so, weil ich hatte zwei GutachterInnen. Wie gesagt, der eine war also wirklich ja, nie ganz sauber. Der andere war richtig, richtig cool. Und da war es wirklich so, da musste ich nicht so einen Scheiß beantworten, sondern da ging es halt einfach auch so um Sachen, wie es mir halt also geht und wie ich damit umgehe und so. Und da war auch dieser Alltagstest ja, gar keine Rede.
Ja.
Also der hat zu mir einfach gesagt, das haben sie ja schon alles durch. Wir brauchen das. Alltagstest bedeutet, dass du eigentlich sozusagen, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre erstmal mit diesen Pronomen rumlaufen und erstmal dich sozusagen ausprobieren. Aber wie gesagt, viele von uns, das ist ja ein inneres Coming-out, was du ja schon ewig hast. Das ist ja nur in Anführungszeichen für die Umwelt so neu. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das neu ist, aber also, familiär kann ich sagen, die wussten das schon lange sozusagen. Und deswegen finde ich das dann immer gut, wenn das halt wegfällt, so wie bei mir.
Was war das Diskriminierendste, was dir im Zuge deiner Transition passiert ist?
Dass ich in der Bahn saß und mit Müll beworfen wurde. Und dann halt auch sehr viele Worte gefallen sind sozusagen. Und auch, ja, bei der Gynäkologin, wo ich damals war, auch sehr schwierig behandelt wurde, sage ich jetzt mal so.
Inwiefern? Was?
Naja, das war halt, sie hat sich da ein bisschen gesträubt, mich zu behandeln. Ich habe aber zu ihr gesagt, ich muss halt nochmal zu ihr, sozusagen zur Vorsorge. Ich habe da jetzt auch keinen Bock drauf. Und ja, und sie halt einfach, ich habe halt zu ihr gesagt, es wäre halt nett, wenn sie mich mit her aufruft. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon Hormone genommen habe. Und dass Frau auch da nicht mehr so ganz gut gepasst hat. Und ja, und auch so die ganze Behandlung, na, es ist ja, da muss man auch ein bisschen sensibler sein, finde ich, weil das ist ja auch wirklich, sich da auszusehen, auf diesen Stuhl zu setzen, ist, glaube ich, schon als eine weibliche Person sehr schwierig, aber das kickt ja bei uns dann manchmal so hart in die Körperdysphorie rein. Und das war halt ein sehr, sehr unsensibles Herangehen von ihrer Seite.
Und da können wir auch an dieser Stelle mal den Link zu Queermed schaffen, die auch ausgezeichnet wurden bei der Veranstaltung, von der ich anfangs erzählt hatte. Denn es gibt ein Verzeichnis über Ärzte, die sehr sensibel mit queeren Menschen umgehen. Queermed, an dieser Stelle nochmal kleiner Shoutout an Sarah. Schön, dass es dich gibt. Und herzlichen Glückwunsch zum Preis. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erzählen und zu sagen, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, sich abzusichern im Vorfeld, dass man Ärzte suchen kann, bei denen man sicher sein kann, dass man nicht diskriminiert wird. Weil natürlich ist das irgendwie immer noch ein Thema. Es gibt Leute, die sich weniger damit auseinandersetzen und die sich auch unwohl fühlen in solchen Situationen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ich wurde auch mal tatsächlich etwas unangenehm behandelt, als ich war vor etlichen Jahren mal bei der Gynäkologin und dann wurde ich gefragt, ob ich mit der Pille verhüte. Dann habe ich gesagt, nö. Und die so, warum denn nicht? Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Partnerin. Also an dieser Stelle. Und dann wurde ihr das erst klar, aber ganz unangenehm war diese Situation für mich. Und dann habe ich auch noch gesagt, keine Ahnung, also irgendwie habe ich mich ganz unwohl gefühlt damit. Und darum an dieser Stelle nochmal, um es abzuschließen, Queermate. Ja, und darum, also das war für dich ein schlimmes Ereignis.
Ja, also gibt es noch mehrere so mit Behörden, ne? Wenn du dann halt mit deinem Ausweis irgendwo bist und dann passt es aber irgendwie nicht mehr, das ist dann immer so, was ist denn da los oder so.
Konntest du die Leute anzeigen, die in der Bahn dich mit Müll beworfen haben?
Naja, nee, also das war damals auch noch ein... haben auch alle weggeguckt. Das ist der Klassiker auch wieder so ein bisschen. Ne? Das war halt so, ich habe auch in dem Moment, das war auch, also auch am Anfang und ich meine mit meinem heutigen Mindset, wie ich jetzt sozusagen drauf bin, hätte ich damals auch anders reagiert, aber ich habe mich ja eh schon immer so komisch gefühlt und dachte auch, die Transition, ich mache zwar was für mich, aber das ist nicht okay, dass ich das für mich mache, weil ich ja damit sozusagen nicht das mache, wofür mich meine Eltern lieben. So, weißt du, was ich meine? Also, stehst du ja da voll auch manchmal ziemlich bald. Viele Kinder sagen dann oder viele Heranwachsende sagen dann auch, ja, ich kann das nicht machen und meine Eltern und ich auch jetzt noch. Also, ich feiere jetzt zum Beispiel seit 2 Jahren Weihnachten alleine, ohne meine Familie. Und das ist sehr traurig und sehr hart, aber das ist das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte. Und das ist halt auch so, nur weil die Familie das Outing sozusagen okay findet, heißt es nicht, dass ihr das alle akzeptieren müsst, was da noch rundherum für einen Scheiß manchmal kommt. Auch dieses immer, ja, weißt du, ich muss das auch erstmal verarbeiten. Nein, das ist meine Transition und das ist mein Ding. Du hast damit gar nichts sozusagen.
Wir hatten auch im Vorfeld schon darüber gesprochen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass nur weil es deine Eltern sind oder deine Familie ist, dass du den Kontakt nicht aufrechterhalten musst, wenn deine Eltern sich diskriminierend gegenüber dir verhalten als Kind oder als Tochter, als Sohn oder als Person, die mit diesen Menschen verwandt ist. Weil das gibt Leute, denen das echt nicht gut tut. Ja, und die sagen, ich bin total eine andere Person. Ich hatte mal vor einiger Zeit, wollte ich mal eine Folge dazu machen und habe so viele Nachrichten dazu bekommen, dass Leute sagen, es ist für mich jedes Mal ein Horror, wenn ich nach Hause fahren muss, weil ich eine komplett andere Person sein muss. Und das finde ich schlimm.
Ja, es war bei mir am Anfang sozusagen ja von der Transition auch so irgendwie so ein bisschen so und deswegen, war das einfach echt ein schwieriges Ding. Und ich, wie gesagt, ich finde das, ja, es ist halt, also in Anführungszeichen nur Familie, aber wenn sie nicht unterstützend ist, dann bringt die ganze Sache.
Man muss dazu sagen, man kann es ja immer versuchen mit Therapien, man kann reden, man kann seine Bedürfnisse auch äußern. Wenn das alles nichts bringt, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob der Kontakt noch nötig ist oder ob der sinnvoll ist oder ob der einem gut tut oder einen nicht eher, weiß ich nicht, schwächt in allem.
Gerade bei queeren Menschen ist ja auch die Depressionsrate sehr, sehr hoch. Und gerade bei uns nochmal ist ja auch die Suizidrate sehr, sehr, sehr hoch. Und da ist halt wirklich auch manchmal so ein Augenmerk halt einfach drauf, auf sich selber sozusagen zu richten.
Was war dein größter Wunsch vor der Mastektomie?
Dass ich wahnsinnig gut aussehe, aber das...
Also das siehst du jetzt nicht nur jetzt, sondern sahst du wahrscheinlich von vorher aus.
Danke. Nein, aber so, also so dieser Klassiker sozusagen, so eine gute Männerbrust und mit Apps. Krass, und so. Ne? Ja, das habe ich so gehofft, aber das war so, ja, vor der Mastek, ich war einfach, weiß ich nicht, ich habe mich einfach super krass drauf gefreut und...
Hattest du keine Angst?
Nee. Vor der Mastek gar nicht. Aber das ist so, das Ding ist halt, warum auch viele immer so, gerade auch so uns kritisieren oder wegen diesen ganzen Operationen oder was man macht, was man nicht macht. Das Ding ist ja, wenn wir uns operieren lassen, wir können was davor aber danach nicht mehr. Also zum Beispiel, du kannst vor der Mustang oder musst vor der Mustang immer so laufen, also so viele oder transidente Menschen oder generell haben ja immer diese Körperhaltung, wo so alles nach vorne gezogen ist, weil du damit deine Brust immer kaschierst. Genau.
Ah, ja.
Und danach läufst du gefühlt permanent oberkörperfrei rum, weil du ja das nicht mehr hast sozusagen, aber auch dieses im Spiegel dann anzugucken. Also ich habe davor auch immer krass Probleme gehabt, mich im Spiegel zu sehen. Und danach auf einmal läufst du an jedem Spiegel vorbei und drehst komplett am Kabel, so nach dem Motto. Weil ja, aber auch so mit dem Hemd, ich kann das super krass verstehen, weil es passt auf einmal.
Hast du das Gefühl gehabt, du konntest durchatmen nach der Mastektomie?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Binder ja auch nicht mehr da war, der mir Luft zum Atmen genommen hat. Nein, aber
sehr gut.
Aber das ist wirklich so, das war, ich hatte meine im Februar, März damals. Und ich bin direkt danach oberkörperfrei spazieren gegangen.
Krass.
Also einfach, ja. Und auch schön krank gewesen, aber scheißegal.
Und die Hysterektomie?
Ja, Hysterektomie.
Und die Hysterektomie?
Ja, also da gehört ja noch Anektomie heißt es, glaube ich, noch. Also die Gebärmutterentnahme und Eierstöcke.
Ja.
Genau. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie man das machen lässt. Also du kannst ja Mastek und Hysterek zusammen machen lassen. Das machen jetzt viele.
Ja.
Ich habe es damals, das war bei mir ja 2016, 17, so in dem Dreh. Genau, ich habe das in zwei Operationen machen lassen, habe es aber ein bisschen, sage ich mal so, zu eng getaktet.
Mhm.
Also das war wirklich, ich habe dann die Hysterektomie gemacht, danach ging es mir nicht so gut, aber weil ich das auch ein bisschen unterschätzt habe.
Körperlich oder?
Beides.
Mental.
Weil du kommst ja wie in so eine Art Wechseljahre. Weil die ist ja dann raus.
Ja.
Also und dann kickt ja auch die hormonelle Sache. Also das ist ja so ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Deswegen ist ja auch immer so wichtig, dass auch hormonell alles immer auch mit dem Arzt abklären zu lassen.
Ist.
Genau,
ja.
Dass das nie in Eigenregie gemacht wird. Viele fangen ja dann auch ein bisschen in Eigenregie an. Das ist nicht gut, weil Hormone machen was mit deinem Körper.
Und was erinnerst du dich an eine körperliche Sache, die du im Zuge deiner Testosterontherapie gemerkt hast, die anders war, die, wo du gesagt hast, wow, das kenne ich gar nicht, das ist irgendwie ganz anders jetzt plötzlich. Also Gedanken oder
das jetzt,
Emotionen.
Das jetzt nicht so, weil ich finde, dass, also ich weiß nicht, ob das wirklich was mit den Hormonen zu tun hat oder ob es wirklich was einfach mit dieser Selbstwahrnehmung zu tun hat, weil ich sag mal so, wenn du psychisch so ein bisschen dich ja auch mit dir beschäftigst, dann bist du ja irgendwann viel zugänglich zu Emotionen und dadurch, dass ich damals ja alles runtergedrückt habe, war ich jetzt nie durch die Hormone irgendwie anders oder so. Ich habe das zwar auch gedacht, so wie viele vielleicht, aber es war jetzt nicht so. Was ich körperlich aber gemerkt habe, war so ein bisschen die Kraft. Also das war schon so, das ist halt, also ich hatte sehr lange Probleme, die so einzuschätzen. Also das war
hast
halt,
du dir so eine Drehtour hast du einfach so, so 50 hatte, mal im Kreis so, dann irgendwie aufgedreht, so wenn gefühlt, du dagegen gegangen.
So gefühlt, also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Obelix, so nach dem Motto, so in meiner Situation, weil ich einfach auch so, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, die dann auch so gesagt hat, so, keine Ahnung, wenn ich sie so angepackt habe oder so, sagt sie so, beruhig dich.
So toll.
Beruhig dich mal.
Ich bin doch gar nicht am Abend.
Ja.
Was ist denn?
Genau so, also das war so. Und natürlich der Klassiker auch Akne, Pickel und so. Also das kriegst du.
Aber du warst gerade noch bei der Gebärmutterentnahme, dass es dir da nicht so gut ging, nachdem es zu eng getaktet war.
Ja, also ich habe sozusagen, ich glaube, zwischen Mastek und Hysterek waren bei mir nur 6 oder 8 Wochen. Und es war halt einfach, die Regenerationszeit war nicht so clever. Also das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann danach gesagt habe, okay, ich lasse mich, also mache jetzt erstmal nichts mehr, weil das war mir zu viel.
Ja.
Ich bin auch nicht gut eingeschlafen, nicht gut aufgewacht und so. Und das ist halt, ich kriege eine Bido, also das ist dieses 3-Monats-Depot, was viele kriegen. Und wenn, also die Gebärmutter oder die Geschlechtsorgane bei Menschen sind ja dafür da, sozusagen Hormone zu produzieren. Genau. Und du hast ja sozusagen, egal ob männlich oder weibliche Person, du hast ja, oder auch non-binary, du hast ja diesen Hormonpegel, den du hast. So, und wenn zum Beispiel die Gebärmutter jetzt weg ist, dann hat ja mein Körper gar kein Östrogen mehr. Und dann schallert halt das Testo auf einmal richtig. Also, weil das hat ja keinen Gegenspieler mehr. Davor war ja immer sozusagen
Ausgleich.
Genau, das die, also ich habe zwar Testo bekommen und der Wert war schon höher und ich habe zum Glück keine Blocker gebraucht, aber das ist ja trotzdem, die Gebärmutter arbeitet ja.
Mhm.
Also ich habe davor auch nochmal gut 8 Wochen meine Tage gehabt sozusagen. Also sie hat dann nochmal alles gegeben, was ging. Und Genau, und das war aber trotzdem sozusagen, da arbeitet was. Und dann auf einmal ist da ja nichts mehr und dann kann das Testo ja sozusagen richtig reinfließen. Mhm. Und da habe ich halt für mich nochmal so wie so einen Schub gemerkt. Also so nochmal richtig sozusagen Ende, Anführungszeichen, der Pubertät. Also nochmal Schönstimmungsschwankungen und dann nochmal fettige Haut und also alles, was so dazugehört sozusagen. Das hat halt irgendwie gekickt. Und dazu halt auch dieser Punkt ja, dass du aufwachst, und da bin ich wieder bei dem Thema, was du davor kannst und danach nicht mehr. Ich habe dann mit 24 ja diesen Entschluss gefestigt, dass ich einfach keine Kinder mehr kriegen kann. Also egal, ob jetzt eine fremde oder ich halt Eizellen spende oder sonst was, es geht nicht mehr. Und das hat mich härter getroffen, als ich es zu dem Zeitpunkt einfach vermutet habe, weil das war eine Entscheidung, die ich halt sozusagen alleine, ohne familiäre Unterstützung getroffen habe. Und das, das kickt halt einfach in dem Alter. Sozusagen, wenn du dann auch schon merkst, dass es bei anderen vielleicht schon anders ist oder dass deine Eltern im Alter schon Kinder hatten. Ja, das ist halt, war halt ein bisschen nie so ganz sozusagen überlegt meinerseits.
Ah, okay.
Also das ist einfach, ich war einfach gefühlt, was heißt noch nicht stabil genug, aber ich hätte einfach, glaube ich, ja, wenn ich einfach noch ein besseres Umfeld gehabt hätte mit mir und ich auch ein bisschen besser drauf gewesen wäre, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit von den Operationen.
Würdest du das Leuten raten, über das Thema Kinderwunsch als transidente Person nochmal deutlicher nachzudenken?
Also ja, nachzudenken. Vor allem, also bei mir war es ja auch so, dass ich sozusagen, wir haben ja diese Begleittherapie und die hat da auch geendet. Mhm. Und ich bin also ein Fan von Therapie und ich bin halt der Meinung, dass, ich sag mal so, irgendwann hat man mit dem Therapeuten ja das Thema Transident so ein bisschen durchgequatscht, die Gutachten stehen auch an und da sollte man das auch nutzen, über solche Sachen wirklich zu sprechen. Ja. Da wirklich sozusagen, wenn man keine Partnerin hat oder keinen Partner, da einfach zu sagen oder auch die Möglichkeit, nicht mit Familie drüber zu sprechen, hat sich wirklich mit der Person auseinanderzusetzen und sagen, okay, ich muss da jetzt ran und ich muss mehr darüber Gedanken machen. Also das würde ich auf jeden Fall sozusagen machen, dass man da auch ja ruhiger an die Sache angehen kann.
Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was man unterschätzt, ne? Weil man irgendwie dann so mit sich beschäftigt ist und mit dem Thema Transidentität und Geschlechtsangleichung etc. Und dann hat man wahrscheinlich, dieses Thema spart man da wahrscheinlich echt aus, ne?
Ja, weil es ja auch
ungewollt.
Ja, natürlich. Und weil es ja auch, sag ich mal, so unangenehm ist, weil wenn man sich mit der Gebärmutter beschäftigt, beschäftigt man sich ja auch mit sozusagen mit all dem, was dazu irgendwie gehört. Und das ist ja eh bei vielen von uns manchmal doch so ein unangenehmes Thema. Und deswegen kann ich da auch sagen, also was du auch meintest mit QueerMate, da gibt es ja auch ganz viele, die auch Gynäkologinnen, die queere Menschen sozusagen behandeln und geht zur Vorsorge, weil gerade die Gebärmutter, Endometriose ist ja auch so ein Thema, die macht da manchmal Sachen, die nicht so cool sind. Mhm. Und deswegen ist es auch für uns transmaskuline Personen wirklich wichtig, da zur Vorsorge zu gehen. Also ich weiß, dass es ein sehr, sehr unangenehmes Thema ist, aber es ist wirklich wichtig. Mhm. Also ich habe es auch bei mir sozusagen selber mitgekriegt und es ist wichtig und das sollte sozusagen auch nicht immer außer Acht dann gelassen wird, weil nur weil man Testo nimmt, heißt es nicht, dass da nichts passieren kann. So in Form von Zysten oder sowas.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass du das nochmal erwähnst. Und es ist auch nochmal wichtig, dass du das erwähnst. Dann hast du mir eben auch deine Narbe am Unterarm gezeigt, weil du mir von deinem Aufbau erzählt hast. Mhm. Möchtest du darüber sprechen? Du sagst, wenn du es nicht möchtest, ne?
Ja, kann ich machen, ja.
Okay, gut. Das ist ja auch ein riesengroßes Thema für transidente Menschen, das Thema Geschlechtsangleichung. Mhm. Das ist halt auch immer ein sehr sensibles Thema, weil ich immer das Gefühl habe, okay, das ist sau intim, dass ich das jetzt frage. Aber ich finde das irgendwie immer total wichtig, dass das natürlich auch dazugehört, um sich irgendwie so zu fühlen, wie man es am Ende des Tages will. War das für dich nötig? Also brauchtest du die Geschlechtsangleichung für dich als Abschluss beispielsweise?
Nee, nicht als Abschluss, aber also ich habe ja sozusagen, die letzte Operation war bei mir 2017 und die ist halt sozusagen nicht so gut gelaufen.
Das
und
war die Gebärmutter?
Ja, genau. Okay. Und da war dann einfach für mich erstmal der Punkt, okay, ich brauche ja nichts an der Stelle. Mhm. Und da, ja, und dann bin ich sozusagen jetzt jahrelang durchs Leben gegangen und habe auch so zwar auch immer wieder Beziehungen gehabt, aber irgendwie auch für mich festgestellt, es fehlt mir was. Also ich weiß nicht, ich fühle mich damit einfach nicht so wohl oder keine Ahnung. Irgendwie bin ich noch nicht fertig sozusagen. Aber ich für mich kann jetzt im Endeffekt sagen, dass es das Beste war, so lange zu warten. Also ich habe, glaube ich, über 5 Jahre mit den nächsten Schritten gewartet. Und da habe ich auch einen sehr, sehr guten Tipp von meiner behandelnden Ärztin bekommen. Gehen Sie diese Schritte nur, wenn Sie ein ruhiges Leben haben. Und damit meinte sie, dass ich sozusagen psychisch auf einem guten Stand bin, auf einem also soliden Stand und vor allem keine Umzüge, keine schwierigen Beziehungen und wirklich sozusagen in ruhigen Gewässern fahre. Weil sie hat halt zu mir gesagt, wenn Sie diese OP machen, wird die Ihnen sehr, sehr viel abverlangen. Und es sind ja mehrere. Und ich habe mir das wirklich sehr zu Herzen genommen. Also ich liebe auch dieses Team. Und ich habe auch, also dadurch, dass ja sozusagen familiär bei mir jetzt nicht so gut aussieht, habe ich meine Freunde mit ins Boot geholt. Ich habe halt gesagt, Leute, pass auf. Also eigentlich nur zwei sozusagen. Oder ich habe halt denen gesagt, pass auf, das und das ist jetzt der Plan. Ja, und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das halt jetzt so. Und dann, ja, und dann habe ich halt gesagt, ich brauche danach Unterstützung, weil das und das und hin und her. Und das hat unfassbar gut geklappt. Also da bin ich unfassbar stolz und unfassbar froh drüber, dass das so, dass die so krass da waren und mich so krass auf diesem Weg begleitet haben. Und dazu kann ich auch sagen, einer dieser Personen ist sehr gläubig und fand am Anfang dieses ganze queere Thema, wo wir uns kennengelernt haben damals, recht schwierig. Und mittlerweile ist, also steht er im Fitnessstudio und eskaliert da komplett, wenn irgendjemand schlecht über trans oder queer spricht. Und das hat nur was damit zu tun, dass wir uns kennengelernt haben und er einfach festgestellt hat, die sind gar nicht so, sozusagen so, was die Medien sagen, sondern
dass ja, sie hat einfach dich als Menschen kennengelernt. Mhm. Und dann ist auch alles andere egal, ne?
Ja, aber das, ich meine, also damit will ich halt auch sagen, dass es auch Menschen, die vielleicht am Anfang nicht so eine positive Einstellung haben, dass das also das Kommunikation ist das Mittel. Nicht immer so verhärtete Fronten, sondern wirklich miteinander zu sprechen. Und
absolut.
Mittlerweile sind wir sehr, sehr close und das ist halt wirklich, das hätte ich nie gedacht. Mhm. Also er glaube ich auch nicht, aber genau. Und das ist halt richtig, richtig schön auch sozusagen. Der
voll
hat,
schön.
Ja.
Wie ist das jetzt nach diesen ganzen OPs und nach diesen ganzen auch schwierigen Zeiten? Was würdest du sagen, wie geht's dir jetzt?
Gut. Also mir geht's, ich bin richtig glücklich darüber, dass ich das so gemacht habe.
Datest du gerade?
Ja, aber
boah, das kommt auch aus der Pistole geschossen. Ja,
ja wieder.
Wie
ja.
ist das Dating Life? Ich habe nämlich letztens, und das interessiert mich nämlich total, weil ich letztens von einer transidenten Person gehört habe, dass sie im Zuge des Datings sehr diskriminiert wurde von einer heterosexuellen Cis-Frau, die gesagt hat, du bist transident, das hättest du in deine Tinder-Bio schreiben müssen. Das geht hier gar nicht, so bla bla bla. Ging noch viel weiter, das Thema ist aber auch jetzt Wurst. Wie ist das bei dir?
Also dazu muss ich auch sagen, ich date ja eigentlich kein, also was heißt keine queeren Menschen, aber es ist ja, also die Chance, dass ich jemanden date, der sich als queer identifiziert, ist relativ gering.
Warum?
Dort, wo ich wohne.
Ach so, also
deswegen,
okay,
genau. Ja. Und auch so in meinem ganzen Leben bisher habe ich immer Frauen gedatet, die hetero und cis waren. Also es ist halt deswegen.
Wie gehen die damit um? Wenn die hetero cis sind, haben die wahrscheinlich, wie du es selber gerade gesagt hast, relativ wenig mit der queeren Community am Hacken. Haben die sich jemals mit dem Thema Transidentität dann auseinandergesetzt? Musst du denen das erklären? Musst du mit so einer Tafel ankommen dann? Und sagen,
PowerPoint.
Ja, PowerPoint dabei und mit so einem Stift, wo du die ganzen Wege aufmalst.
Ja, es kommt auch, finde ich, immer so ein bisschen drauf an, um was es geht.
Ja.
Ne? Also wenn man jetzt sagt, man lernt, also man lernt sich jetzt nur zum Beispiel für einen Abend kennen, dann ist das auch
das
was.
Das hast du nett ausgedrückt. Das ist eine schöne Umschreibung für einen One-Night-Stand.
Ja, okay. Genau, dann kann man ja auch die Karten relativ schnell auf den Tisch legen. Also, ja, okay. Das habe ich auch schon in meiner Vergangenheit gemacht, da sage ich das kurz, aber ich sage dann auch, also wir sind nicht hier, um darüber zu quatschen, weil wenn ich mit dir darüber quatsche, dann geht das ja schon wieder
dann
in eine andere Richtung.
Dann bist du in einem Podcast.
Ja, genau.
Ja, genau. Okay.
ja, aber genau, und das ist halt so, also ich erkläre dir das kurz, wenn du dich damit unwohl fühlst, dann hast du heute einen schönen Abend und dann ist das auch für mich okay, aber wenn dann das Gespräch aufkommt, dann sage ich halt, hey, also das ist hier nichts an der Stelle, weil wenn wir uns nur sozusagen für körperliche Sachen treffen, dann hat das keinen Platz, weil das ja was sehr, sehr Intimes und Persönliches auch ist, weil da ja, wie du ja merkst, sehr viel Geschichte dran hängt.
Bist du vor so, also wie ich raushöre, so zwischen den Zeilen raushöre, hast du hin und wieder mal so Sexdates?
Also jetzt nicht mehr. Früher sozusagen hatte ich das mal, weil ich halt dachte, ich also muss mich noch ein bisschen ausprobieren und hin und her. Mittlerweile, also jetzt sozusagen, ich date auch noch nicht so lange wieder, ist es einfach so, dass ich sage, okay, ich würde jetzt schon gerne mal gucken, ob es jetzt mal in meinem Leben Zeit ist für eine gesunde Beziehung, um das also auszudrücken, ja. Weil ich habe jetzt sehr viel Scheiße hinter mir und habe jetzt mal sozusagen mein Beuteschema in dem Sinne sozusagen außerhalb meiner Komfortzone und genau, und versuch sozusagen in ruhigen Gewässern.
Aber auf was meine Frage abzielt, bist du bei diesen Sexdates aufgeregt, was dein Körper angeht? Also bist du da noch unsicher auch gewesen?
Nee, da kommt dann der Fuckboy durch.
Ja,
also gut. Da ist dann so dieses, ja, okay. Und dann.
Okay, das heißt …
Da ist auch, nee, aber da ist dann auch so dieses Arrogante. Also da ist auch, da ist auch alles, also das, was, weißt du, was ich meine? So, weil die Sache ist ja so, als transidente Person, egal ob jetzt sozusagen, ja, mit Aufbau oder vielleicht auch ohne den Aufbau, wenn die Person hetero und cis ist, hat die ja wenig Erfahrungen, was queere Sexdates oder so betrifft. Und da ist es dann ja auch so, dass du, dass die Person einfach einen schönen Abend hat sozusagen, und das ist ja auch okay.
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand happy aus dem Abend rausgeht, ist ja im Grunde Sex ist Sex, Love is Love, Sex ist Sex.
Yeah.
Okay, ja. Aber dann habe ich das auch, weil das hat mich jetzt persönlich mal interessiert, ob du irgendeine Form von Unsicherheit empfindest, weil, oder ob du das Gefühl hast, du müsstest Leuten was erklären oder du müsstest dich anders verhalten oder wie auch immer.
Das hatte ich früher, also gerade wenn es dann sozusagen so ein bisschen näher geworden ist und man sich näher kennengelernt hat, da dachte ich so, fuck, ich muss dir das erklären und scheiße und hin und her und so. Aber das ist ja dann auch, wenn es wirklich sozusagen so um eine Beziehung ging. Ja. Und da habe ich schon immer Panik geschoben und tue es auch heute noch sozusagen, aber ich habe da jetzt für mich so mittlerweile sozusagen meinen Safe Space gefunden, was ich auch vielleicht anderen mitgeben kann, dass man wirklich guckt, dass man für sich sicher ist, weil das muss man ja heute leider sozusagen noch, aber dass man, ich fange immer dann an, also gerade so die ersten ein, zwei Dates, ich habe immer so eine Regel bis zum 3., 4, dann sage ich es auf jeden Fall, weil dann wird es ja meistens, dass man sich einfach auch ein bisschen näher unterhält und dann werden ja die Geschichten noch ein bisschen schwieriger, sage ich mal so, wenn man von früh erzählt, muss man ja dann irgendwie verheimlicht man dann ja was und das ist scheiße. Und ich gucke halt in den ersten zwei Dates, dass man so queere Themen einfach immer so ein bisschen anspricht. Mhm. Und das, also schon alleine jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, für was ich arbeite oder was ich mache oder so. Und wenn man da, dann merkt man ja, kriegt man ja ein Feeling. Ich meine, wir haben ja eh, als finde ich sozusagen, queere Menschen haben ja eh manchmal so einen leichten Blick dafür, ob die Person das wirklich oder ist sensibilisiert dafür, ob die Person das gut, also dass es gut findet, aber, und da findet man das ja relativ schnell raus.
Ja.
Aber ich würde es auch nicht in meine Tinder, also ich habe es auch nicht in meiner Tinder-Bio.
Warum denn auch?
Ja, sie schreibt ja auch nicht rein, was die für eine Oberweitengröße hat.
Warum auch? Mhm. Wobei es gibt einige, die haben mal ihre Oberweitengröße, aber gut, das ist ein anderes Thema, da habe ich die, da habe ich noch gedatet, da habe ich das mal gesehen, habe ich gesagt, why? Ja, aber ey, es ist schön. Es ist schön, dich so zu sehen und zu sehen, wie du diese ganze Reise hinter dich gebracht hast. Und zwar so, dass du auch aus den negativen Aspekten was Positives gezogen hast. Und heute auch, glaube ich, sehr vielen Menschen irgendwie Mut gemacht hast mit deiner Geschichte, weil du sehr, sehr selbstbewusst heute hier sitzt und erzählst. Und ich glaube, auch so schlimm diese Zeit auch war, es ist mega schön zu sehen, dass es, dass man das überwinden kann und dass man selbst sein kann, wenn man einfach den Mut hat zu sagen, oder nicht nur den Mut hat, sondern auch das Umfeld hat, das einen stützt, etc. Oder auch den Sport. Darum ist das krass, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank.
Kein Problem. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, für sich zu kämpfen und für sich einzustehen, egal ob transident oder, es lohnt sich auf jeden Fall.
John, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und falls ihr John schreiben wollt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dann tut das sehr gerne. Wir vertaggen dich unter den Beitrag hier. Und ich glaube, da hilfst du auch noch richtig vielen Menschen mit. Also vielen, vielen Dank.
Kein Problem, ich hoffe.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und denkt immer dran, love is love und seid lieb zueinander. In diesem Sinne, bis nächste Woche Sonntag. Tschüss!
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.